ARD. MDR Kultur unter Büchern auf der Leipziger Buchmesse.
Ist ja so voll hier. Kennen Sie die Dame hier, die hier sitzt?
Das ist bestimmt das Publikum noch vom letzten Talk, ne? Der so schön klang.
Ja, ja,
ihr
genau,
seid jetzt gleich alle weg, bestimmt, oder? Ihr steht jetzt gleich alle auf. ihr dürft nicht weg, ja?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Jessie Wellmer, herzlich willkommen an diesem Freitagmittag auf der Leipziger Buchmesse. Zeit, dass wir uns mal den leichten Fragen des Lebens widmen. Warum verstehen sich Ost- und Westdeutsche gerade wieder so schlecht oder vielleicht auch immer noch? Und was können wir möglicherweise dagegen tun? Damit beschäftigt sich die Dame neben mir, die vermutlich schon das ein oder andere Mal zu Gast war in ihrem Wohnzimmer. Sie hat im Sport, glaube ich, so ziemlich alles moderiert, was man moderieren kann. Die Sportschau, Fußball-EM, WM, Olympische Spiele.
Olympische Spiele, ja. Also ich glaube jetzt Paris jetzt im Sommer, das wird mir schon so ein bisschen, oder die Heim-Europameisterschaft, Fußball und so, das sind schon so jetzt Sportereignisse diesen Sommer, da denke ich schon.
Das war Ihre Entscheidung, Frau Wellmer.
Und ich werde jetzt aber immer in der Halbzeitpause immer so 3 Minuten lang die Tagesthemen erzählen dürfen, um dann wieder ins Stadion abzugeben.
Ja.
Das ist jetzt meine Aufgabe. Es ist aber auch vollkommen okay für mich.
Gut.
Ja. Ja.
Worum es aber eigentlich gehen soll, Sie haben ein Buch geschrieben, sonst wären Sie nämlich nicht hier auf der Buchmesse. Und dieses Buch sehen Sie hier auf dem kleinen Tisch zwischen uns. Der Titel, die neue Entfremdung, warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften und was wir dagegen tun können. Nochmal herzlich offiziell jetzt willkommen auf der Leipziger Buchmesse, Jessie Wellmer.
Vielen Dank. Dankeschön. Freue mich sehr, hier sein zu können.
Nur mal kurz, um Sie auch mit ins Boot zu holen, was Frau Wellmer mir gerade backstage gesagt hat. Sie hat gestern Abend noch die Tagesthemen moderiert. Sie war gerade beim Deutschlandfunk. Sie hat 3 Stunden geschlafen. Insofern herzlichen Dank, dass Sie... Aber es ist vielleicht auch gut, dass wir sitzen jetzt auch, ne?
Ja, aber ich habe eben schon sehr viel Mitleid bekommen. Insofern ist es mir fast unangenehm, wenn wir das jetzt... Also wenn ich das jetzt... Also ich habe noch 2 andere Termine. Wenn ich das überall erzähle, dann bin ich irgendwie... Dann glaube ich mir irgendwann selbst. Also man muss auch mal mit 3 Stunden Schlaf auskommen können. Es tut mir nur leid, dass ich nicht so aussehe wie die Dame im Fernsehen, aber damit müsst ihr klarkommen.
Gut genug, Frau Wellmer.
Danke. Was war das jetzt?
Kam aus der Tiefe. Apropos, Frau Wellmer, eine ganz kurze Frage noch mal vorab. Als Sie als Sportfrau, Ihre Mannschaft ist Hansa Rostock, meine ist Union Berlin. Halten wir beide die Klasse?
Achso, ich wollte gerade sagen, halten wir beide lieber die Klappe im Moment. Nee. Ja.
Gut, dann gehe ich jetzt beruhigt in dieses Gespräch.
Ohne Zweifel, ja.
Okay.
Es gibt, bitte nicht drüber nachdenken.
Gut.
Es klappt.
Jetzt, wo ich das weiß, starten wir beruhigt in unser Buchmessegespräch. Sie sind hineingeboren worden, Frau Wellmer, in eine ostdeutsche Familie in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben Sie, Stichwort Entfremdung, Freunde und Bekannte aus dem Westen, wo Sie momentan merken, wir waren mal enger, wir haben uns in letzter Zeit ganz schön voneinander distanziert?
Ich bin ja sowieso so ein komisches Hin- und Her-Wesen. Also ich bin in Güstrow aufgewachsen, ich bin dann nach Berlin zum Studieren, habe erst in Ost-Berlin gewohnt, dann in West-Berlin, arbeite in Köln, arbeite in Hamburg, bin jetzt hier in Leipzig auf der Buchmesse. Ich bin ja eh andauernd so unterwegs und ich würde sagen, ich in meinem persönlichen Umfeld mit meiner Hamburger Redaktion jetzt bei den Tagesthemen zum Beispiel, ich spüre diese Entfremdung persönlich nicht. Aber ich habe ja auch 2 Filme, 2 Reportagen für die ARD gemacht. Mich interessiert die Auseinandersetzung mit meinem Heimatland, also mit der ehemaligen DDR, mit dem Osten. Und ich fahre durch die Gegend und ich will sprechen. Ich will sprechen vor allen Dingen auch mit Leuten aus meiner Elterngeneration, weil ich da feststelle, dass der Blick vieler, nicht aller im Osten, bloß nicht alle in eine Schublade, das ist wahnsinnig gefährlich. Osten ist sehr, sehr bunt und sehr vielfältig, aber viele im Osten jetzt gerade so auf die Krisen dieser Zeit, die uns ja alle, auch im Westen, ziemlich verunsichern. Ne? Also erst die Flüchtlingskrise, dann die Pandemie, jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass da die Sichtweisen im Osten häufig abweichen von denen im Westen. Und das beschäftigt mich.
Ja.
Woher kommt das? Und ich will das verstehen und ich will nicht nur sagen, oh, da am Osten, da ist irgendwas los, die sind irgendwie anders drauf, sondern ich will sehen, woher kommt das und was kann ich tun, als ich, die immer irgendwie zwischen 2 Seiten pendelt, damit wir das irgendwie zusammenkriegen, weil das hat ja letztendlich Auswirkungen und wir werden uns fremd und das kann ich nicht ertragen.
Lassen Sie uns mal ein Themenfeld rauspicken, Russland an dieser Stelle, wenn wir dieses...
Gleich das Einfachste.
Genau.
Ja, super.
In der DDR, die ich nur marginal erlebt habe, haben sich die
wenigen... Jahrgang?
87.
Ui, mein Gott, ist der jung. Ich stehe auf und gehe.
In der DDR, Frau Wellmer, haben sich die wenigsten solidarisiert mit der Sowjetunion als Siegermacht, als Waffenbruder. Warum aus Ihrer Sicht jetzt, warum gibt es im Osten gefühlt und auch relativ offensichtlich deutlich mehr, die pro-russisch, die vielleicht auch pro-Putin sind, als im Westen?
Ja, es gibt natürlich eine... auch eine Prägung. Und es gibt ja irgendwie eine Nähe auch zur russischen Kultur, zur russischen Literatur ja auch häufig. Das ist ja nicht nur negativ besetzt, diese Verbindung zu Russland, auch zu DDR-Zeiten. Aber klar, also meine Erfahrung ist eher, wenn ich mit Leuten rede, man war genervt durch dieses indoktrinierte jetzt die deutsch-sowjetische Freundschaft und wir müssen jetzt Briefe schreiben und wir müssen uns alle so gut verstehen. Die Pioniergebote, ich weiß sie noch, sei nett und lieb zu deinen, also jetzt ins Unreine gesprochen, zu deinen sowjetischen Brüdern und Schwestern. Ich kannte kein einziges Kind aus der Sowjetunion, also zu dem ich hätte nett sein können. Also das wirkte so ein bisschen von außen aufgeladen. Aber die meisten waren ja so, das war ja so ein bisschen aufgesetzt. So. Ich glaube aber, dass sozusagen eine Solidarität mit auch vielen Russinnen und Russen nachträglich entstanden ist, dass man nachträglich da eine Nähe aufbaut, weil das mit der Moral des Westens zu tun hat. Also ich glaube, der Westen hält eine Moral, trägt eine Moral vor sich her und sagt, wir stehen auf der richtigen Seite und wir haben die Wahrheit für uns gepachtet. Und ich glaube, dass diese moralische Haltung des Westens schon in den 90ern, aber jetzt vielleicht auch mit Blick auf den Krieg, dass viele im Osten das eben auch als Affront sehen, als Angriff auf ihre Identität, möglicherweise als Angriff auf die Ostidentität. Und dass da so eine Solidarität entsteht im Sinne von, ja, so wie der Westen jetzt mit vielen Russinnen und Russen umgeht, so ist er womöglich auch mit uns in den 90er Jahren umgegangen, nämlich immer in der Meinung zu sein, er stehe auf der richtigen Seite, er sei das Gute und die anderen seien irgendwie das Böse, das irgendwie dazukommt, das irgendwie mitverarztet werden muss oder gegen das vorgegangen werden muss. Und ich glaube, das ist ein Erklärungsversuch. Ich weiß nicht, ob der für jeden hinhaut, aber so haut er für mich hin. Und das ist das, was ich sozusagen in vielen Gesprächen auch immer so ein bisschen mitnehme und immer so ein bisschen als Schlussfolgerung daraus ziehen kann, dass das womöglich da so eine Formel ist, auf die man immer mal wieder kommt, so, ne? Dieses, man solidarisiert sich nochmal neu, obwohl man sich früher zu DDR-Zeiten vielleicht auf diese Weise nicht solidarisiert hat.
Um eine Facette zu besprechen, das Thema Ost-West, Jesse Wellmer treibt Sie um, das war vor 22 Jahren noch anders. Da erschien Jana Hensels Selbstermächtigungsbuch Zonenkinder, haben vielleicht auch einige von Ihnen gelesen. Und da waren Ihnen, das schreiben Sie, solche Ost-West-Fragen vollkommen egal. Jetzt werden dazu gerade ziemlich viele Bücher geschrieben, allen voran Dirk Oschmanns Der Osten, eine Erfindung des Westens, mittlerweile ein knappes Jahr auf der Bestsellerliste. Wie kam es, dass Sie entschieden haben, ich schreibe jetzt dazu auch mal was?
Ich werde so oft gefragt, war es Dirk Oschmann, der Sie dazu gebracht hat, jetzt auch über Ost und West zu schreiben? Und ich wusste noch gar nichts von Dirk Oschmann, von diesem großen Erfolg dieses Buches. Und der Debatte, die es auslösen würde, da saß ich schon an dem Buch, weil ich mich einfach sehr stark mit meiner Elterngeneration auseinandersetze und das auch ein Thema ist, das mich nicht nur als Journalistin umtreibt, weil ich auch noch Unterschiede feststelle und eben so eine Art Entfremdung, auch wenn das irgendwie so ein bescheuerter Begriff ist, sondern auch persönlich. Also es ist einfach sozusagen mein Lebensthema und ich würde sagen, auch Dirk Oschmann, der hat sicherlich eine Debatte losgetreten, ist aber auch Teil einer Debatte und vor allen Dingen bin ich aber auch Teil nochmal einer jüngeren Generation, auch einer jüngeren Generation im Vergleich zu Dirk Oschmann und ich glaube, dass auch meine Generation, und wenn ich jetzt hier rumlaufe, ich sehe es ja überall, die Bücher, es gibt so viele Ostbücher von Leuten aus meiner Generation, dass diese, also ich bin 79 geboren, wir müssen es an dieser Stelle einfach mal transparent machen, genau, wie ihr Bruder, ja, wie ihr deutlich älterer Bruder. Wir haben einfach einen anderen Blick und vor allen Dingen versuchen wir, unseren Blick ja zu formen und eben aus den Erzählungen, aus unserer, ja, aus wenig Erinnerungen, die ich selbst sammeln konnte, ich war 9, als die Mauer fiel, ich war 10 zur Wiedervereinigung, da ist nicht so viel, vor allen Dingen nicht so viel, was ich politisch bewusst hätte sehen können, aber ich puzzle mir ja mein Bild zusammen aus dem, was da ist und dann aus allen möglichen Erzählungen, die ich einhole. Und ich glaube, dass meine Generation einfach ein krasses Bedürfnis hat, zu lernen über das Land, aus dem wir kommen, und zu begreifen, was sind wir jetzt und wer sind wir und wie gehen wir auch mit unseren Eltern um? Wie gehen wir mit den älteren Generationen um? Was wollen wir von den älteren Generationen wissen? Wie kommen wir überhaupt ins Gespräch? Und das ist ja sozusagen etwas Verbindendes. Es ist aber gleichzeitig auch ein Versuch für mich, mich zu emanzipieren von den Elterngenerationen, die natürlich eine vollkommen andere Prägung haben als ich, die in einer vollkommen anderen Welt aufgewachsen sind, in einem anderen Land, das es eben nicht mehr gibt. Und es geht darum, zu verstehen, nicht für alles Verständnis zu haben. Ich glaube, man kann nicht immer der gleichen Meinung sein, aber zu verstehen, warum die, die mir so lieb sind, häufig einfach einen anderen Blick auf die Welt und auf Krisen und auf Kriege haben, als ich, als Basis dafür, dass wir überhaupt mit Meinungsvielfalt und verschiedenen Perspektiven überhaupt in so etwas wie ein neues Gespräch über die Dinge kommen können. Weil ansonsten fallen wir alle auseinander, nicht nur Ost und West, sondern auch Kindergeneration, Elterngeneration innerhalb des Ostens. Und das würde ich niemals wollen. Also ich arbeite eher dagegen. Und das ist ein Versuch. Dieses Buch ist auch einfach ein Versuch auf dem Weg dorthin. Es ist nicht das Ende der Weisheit und es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es ist ein Schritt.
Sie selbst, Frau Wellmer, outen sich in die neue Entfremdung in Ihrem Buch als prominente Ostdeutsche und das ist vielen bekannt.
Also als prominent oute ich mich nicht.
Nein. Das habe ich jetzt hinzugefügt.
Das würde ja von großer Eitelkeit zeugen.
Das stimmt, da sind Sie nicht. Als Ostdeutsche, und das haben viele Bekannte von Ihnen, haben das nicht so richtig verstanden. Und Sie benutzen dafür in Ihrem Buch den Begriff Ostscham. Wie definieren Sie Ostscham?
Nee, ich kenne dieses Wort Ostscham gar nicht. Es begegnet mir aber bei Freundinnen und Freunden, die gleich alt sind, auch aus dem Osten, die erzählen, ach so, und dann hat meine Mutter letztens zu mir gesagt, komisch, dass die Jessie sich jetzt als Ostdeutsch geoutet hat. Die hat's doch schon geschafft. Die hat's doch schon im vereinten Deutschland jetzt da in die Sportschau und so Tagesthemen. Warum sagt die jetzt noch, dass sie Ostdeutsch ist? Und dann sitzen wir da und sagen, was ist denn das Problem daran? Und ich glaube, das Problem daran bei einigen ist noch, dass es eben so stark lange Zeit als Makel empfunden wird und eben als Nachteil und möglicherweise auch als Wettbewerbsnachteil in Konkurrenz, keine Ahnung, mit westdeutschen Mitbewerbern oder überhaupt im Leben, diese ostdeutsche Brandmarkung. Und das ist etwas, was wir unbedingt ablegen müssen. Und ich glaube, da hat es meine Generation nun mal deutlich leichter, weil wir keine alten Rechnungen offen haben, weil wir die Demütigung der 90er Jahre nur über die Eltern erfahren haben und nicht persönlich. Und deswegen können wir leichten Fußes sozusagen solche Dinge einfach ablegen. Und indem ich das meinen Eltern oder Älteren erzähle, versuche ich ihnen auch so ein bisschen mehr Leichtigkeit mitzugeben oder wünsche ihnen einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit im Umgang auch mit dem eigenen Ostdeutschsein. Ich weiß aber, dass es unauflösbar ist, weil das jeder eben seine Biografie und sein Leben mit diesem Bruch und diesem Wechsel und diesen starken, starken Lebensveränderungen und auch mit Schmerz und Enttäuschung und Verlust und nicht nur mit neuer Freiheit und neuen Möglichkeiten gemacht hat. Das lerne ich jetzt auch und ich merke, wie kompliziert eben die Dinge sind und dass sich nicht alles immer so wunderbar in Formeln auflösen lässt.
Sie haben dieses sehr komplexe Thema in Ihrem Buch in 12 Kapitel versucht zu pressen. Kapitel 1.
Pressen.
Sie haben es versucht zu einzuschreiben.
Ich rede hier von Leichtigkeit und du von Pressen.
Kapitel 1, wo ich herkomme, aus Güstrow nämlich. Wenn Sie erlauben, dann würde ich Sie bitten, mal daraus vorzulesen.
Genau, Seite 21. Eine ganz kurze Passage, die hier auch toll markiert ist.
Wir müssen ja auch ein bisschen was reinpressen. Ja.
Also ich komme ja aus Güstrow mit kurzem Ü, aber jeder sagt es mit langem Ü, deswegen kann ich einem deutlich jüngeren Mann das verzeihen. Morgens vor der Schule war ich immer am Bach mit Uta verabredet. Ich auf der einen Seite, der Mühlbachseite, sie auf der anderen, auf der Kastanienstraßenseite. Sie wohnte dort auf der gleichen Höhe. So liefen wir beide plaudernd eine kleine Weile, jeder auf ihrer Uferseite bis zur Brücke in der Falkenflucht, wo wir dann zusammenkamen, den Mühlbach hinter uns ließen, um den Weg zur Goetheschule zu bestreiten, deren Gebäude direkt neben dem Schloss steht. Eine Viertelstunde Fußweg, zuerst am Bäcker in der Falkenflucht, in der es die kleinen festen Brötchen gab, aus gutem Grund bei uns auch Knüppelbrötchen genannt. Achso, ich habe das Wort vorbei vergessen, aber das habt ihr euch bestimmt mitgedacht. Kastanien, Enten, Goetheschule, der Bäcker. Ohne die Trabis und die Plattenbauten der Südstadt käme die DDR gar nicht vor in meinen ersten Gedanken an meine Kindheit. Und sie spielt in diesen Erinnerungen auch kaum eine Rolle. Die Brötchen, die sind etwas, das ich eindeutig mit dem Osten identifiziere. Sie sind mit der Mauer verschwunden. Etwas, dem man hinterher trauern könnte, wenn man vor den aufgeblasenen, federleichten Westbrötchen sitzt. Ich habe die Brötchen meiner Kindheit eine Zeit lang sehr vermisst. Das teigige Innere, das so herrlich zu kleinen, schweren Kugeln zu formen war. Beim Bäcker mündete die Falkenflucht in die Plauer Straße, in die wir rechts einbogen. Da war direkt der Obst- und Gemüseladen Schulz mit den kubanischen Apfelsinen. Die waren doch immer total holzig, sagt Sven, mein Westmann. Hießen die nicht Fiedels Rache?
Der übrigens auch hier ist, der Sven.
Der ist auch hier, genau. Sie hießen Fiedels Rache. Ich hatte allerdings in Erinnerung, dass die total saftig waren. Also die waren schwer zu schälen.
Das so beschreiben sie, ja.
Aber genau, aber so holzig habe ich die gar nicht in Erinnerung. Aber das sind dann eben, das merkt man dann eben auch so, Kindheitserinnerungen, Erwachsene-Wessi-Erinnerungen im Osten. Die Knüppel, hießen die eigentlich in Leipzig auch Knüppelbrötchen? Die kleinen Brötchen, die es früher gab? Nee, wie hießen die denn hier? Wie hießen die? In Berlin, achso, also im Nordosten auch. Ich traf aber letztens jemand aus, nee, ein Kieler hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, in Kiel heißen die immer noch Knüppelbrötchen. Mhm. Und dann mag ich auch, ja, so, es lässt sich eben alles nicht so einfach auseinanderpflücken.
Die Brötchen vermissen Sie heutzutage, vielleicht doch ein Stück weit die Apfelsinen, die Sie anders in Erinnerung haben als Ihr Mann. Was vermissen Sie denn noch 34 Jahre nach der Wende?
Aus der DDR? Naja, also es ist natürlich ein kleines Stück Leben und manch älterer Ostdeutscher wirft mir jetzt vor, was redest du denn über den Osten? Du hast doch gar den Osten, die DDR gar nicht erlebt. Und ich habe gesagt, naja, es ist auch mein Land und es ist auch das Bild, was ich mir von diesem Land machen möchte, wenn auch im Nachhinein. Vermissen ist so ein Begriff. Natürlich, also die wir aus dem Osten kommen, wir haben gelebt im Osten. Ich habe ein Stück Kindheit gehabt. Der andere hat eine Ausbildung gemacht, eine Familie gegründet, war tanzen, trinken, feiern und hatte eine Jugend und eine Liebe. Und all das zählt natürlich zum Leben dazu. Und all das will man sich eben auch nicht wegnehmen lassen, wenn es darum geht, dass ein Land untergeht und wenn es darum geht, dass man Bilanz zieht und dass das womöglich alles falsch war. Wofür ich nur wäre, ist, und ich weiß, es ist auch wieder so eine schwierige Aufgabe, aber dass man sagt, die DDR war ein Land, in dem nicht alles richtig war und in dem vieles auch aus meiner Sicht, das können andere Leute anders sehen, schlecht war. Trotzdem kann jeder sein Leben doch gut finden. Und das immer in Frage zu stellen, ich glaube, das müssen wir auch trennen können. Wir müssen nicht immer sozusagen die DDR als System mitrechtfertigen, wenn wir uns persönlich rechtfertigen, sondern ich würde dafür sein, dass man diese Grenze ziehen kann, dass man diese Unterscheidung treffen kann. Und das müssen natürlich, dann nehme ich den Westen natürlich in Mithaftung, die müssen diese Unterscheidung auch treffen können, aber auch wir im Osten, diesen Unterschied einfach erstmal zu machen und nicht immer gleich sozusagen, aber es war doch mein Leben und deswegen war in der DDR nicht alles schlecht und deswegen machen die Russen auch alles richtig und Wladimir Putin sitzt in der Sackgasse. Das ist immer sozusagen manchmal eine Logikmühle, die so durchgeht und die geht mir einfach zu weit. Wir können früher eine Trennung ziehen und sozusagen das Künstler vom Werk trennen, könnte man sagen, oder das Persönliche vom System. Ich glaube, das würde schon ein bisschen einfacher machen, dieses komplizierte Ganze.
Das sagt die Medienschaffende Jessie Wellmer. Wir beide arbeiten in den Medien. Wir beide, unsere Kolleginnen und Kollegen, haben dementsprechend vielleicht auch eine etwas größere Verantwortung, auch was dieses Thema angeht. Sie widmen ein Kapitel der Arbeit und der Verantwortung der Medien. Und wenn Sie mögen, können Sie daraus gerne nochmal vorlesen.
Die Medienberichterstattung über Ereignisse in Sachsen oder Thüringen hat oft einen ganz ähnlichen Ton wie Reportagen aus dem Ausland. Wenn man diesen Ton einmal gehört hat, dann kriegt man ihn schwer wieder aus dem Ohr. Und wenn man an der Stelle einmal empfindlich geworden ist, beeinflusst es auch die Wahrnehmung. Es gibt natürlich sehr guten Journalismus, der den Ereignissen und den Menschen gerecht wird. Aber das wird oft eher als Ausnahme empfunden, nicht als Regel. Und dieser Ton, der nicht über uns, sondern über die da berichtet, vermittelt nicht Anerkennung und heimatliche Geborgenheit, sondern die Botschaft ist immer, ihr seid fremd, ihr seid anders, ihr seid ein Problem. Nochmals zu meinem Besuch bei Hart aber fair, das kommt vorher im Buch natürlich schon vor, da war ich mit dem Russland-Film zu Gast. Frank Plassberg war offen, das war damals noch der Moderator, man erinnere sich an ihn, er war offen für eine differenzierte Sicht auf den Osten. An einer Stelle aber fragte er, und ich glaube, das war selbstkritisch gemeint, haben wir was falsch gemacht? Gab es hier zu viele Ameisenforscher, die sich über die Menschen im Osten gebeugt haben? Ich lasse jetzt mal die Ameisenforscher beiseite. Wir, hier, die Menschen im Osten. Man muss das vielleicht nicht so verstehen, aber genau das klingt in den Ohren vieler Ostdeutscher nach einer Diskussion, die anderswo über sie geführt wird. Hart aber fair wird in Köln produziert. Die Sendung hat eine Kölner Redaktion. Sie ist aber keine Regionalsendung, die einen Blick nach drüben wagt, sondern sie läuft im Abendprogramm der ARD, also bundesweit zur besten Talkshow-Sendezeit. Und bundesweit bedeutet überall in Deutschland, zwischen Aachen und Görlitz.
Vielen Dank. War das Narrativ, was Sie in dem Moment und auch noch an anderen Stellen im Buch beschreiben, war das mit ein Grund dafür, dass Sie gesagt haben, ich moderiere jetzt die ARD-Tagesthemen?
Also ich bin nicht, es ist nicht meine Ossi-Mission, jetzt mal die Westmedien und die Hamburger Tagesthemen aufzumischen, sondern ich war ja vorher lange im Sport, ich habe nebenher immer politisch Bericht erstattet beim RBB, in den Spätnachrichten, dann im Mittagsmagazin aus Berlin, unter den Linden war das Studio und so. Also ich bin insgesamt ein politisch interessierter Mensch, aber sicherlich ist das insgesamt ein Motiv für mich, einfach Dinge nachzuspüren, auch die unser Land bewegen. Und für mich ist die DDR auch ein Teil gesamtdeutscher Geschichte und nicht irgendwie etwas, was gesondert oder als Auslandsberichterstattung betrachtet werden muss. Und sicherlich ist das ein wirkliches Motiv, ist auch begreifbar zu machen, auch innerhalb einer Sendung wie den Tagesthemen, dass das so ist. Und sicherlich ist es auch mein Versuch, möglichst viele Perspektiven in so eine Sendung wie die Tagesthemen hineinzubringen, und nicht nur eine alteingesessene westdeutsche Perspektive. Aber wenn ich jetzt mit dieser Hamburger Redaktion, die sich natürlich auch aus allen Richtungen des Landes speist, auch aus Ostdeutschen, auch wenn die in der Minderheit sind, das muss man dazu sagen, ich bin eine von wenigen, das Bemühen mittlerweile ist da. Und das mag auch an mir liegen, dass ich das einfordere. Aber die sitzen da nicht mehr und sagen, nee, wir berichten nicht aus Dresden, nee, das machen wir nicht, nee, da gehen wir nicht hin, die da drüben sind komisch drauf. Das ist nicht mehr so. Es geben sich alle Mühe und es ist auch allen bewusst, wie wichtig das ist, möglichst viele Perspektiven zum Klingen zu bringen und auch Geschichten, die ganz normale gesamtdeutsche Probleme beschreiben, nicht nur Ossi-Probleme und nicht nur Stasi und nicht nur die braune Suppe, sondern Geschichten, die überall spielen können, in München, in Stuttgart, aber auch in Frankfurt-Oder, dass man die auch einfach mal im Osten spielen lässt und nicht nur sozusagen im großen Westen. Und daran habe ich sicherlich meinen Anteil, weil ich einfach da bin. Da gibt es aber auch mittlerweile eine deutlich größere Sensibilität auch innerhalb der westdeutsch dominierten Redaktion. Und das muss ich auch mal anerkennen und sagen, gut so Leute, ihr seid auf dem richtigen Weg und jetzt gehen wir den Weg gemeinsam weiter.
Ich habe in der Berliner Zeitung einen Artikel kürzlich gelesen über den Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg. Den Jugendclub dort besuchen noch zwei Leute, alle anderen sind weggezogen. Das ist der Ort mit den meisten Windrädern deutschlandweit und gleichzeitig mit den höchsten Energiepreisen. Unter anderem deshalb ist der Frust bei den Menschen dort so hoch, dass alle, die bei der Landtagswahl im September in Brandenburg wählen gehen, die AfD wählen wollen, aus Protest gegen das nicht gehört und nicht gesehen werden. Und Sie wissen, Landtagswahlen im September, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, auch da hohe Umfragewerte für die AfD. Und jetzt lautet ja die zweite Hälfte Ihres Buchtitels, was wir dagegen tun können. Letzte Frage, weil die Zeit ist leider um, was können wir dagegen tun? Dafür haben Sie jetzt noch 2 Minuten Zeit.
Also was können wir tun, Ost und West zueinander finden? Oder was können wir tun, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt?
Dass wir wieder mehr zueinander finden und uns alle irgendwie gesehen fühlen vielleicht auch.
Also da muss man ja verschiedene Gruppen adressieren. Also das, was für alle gilt, glaube ich, ist, wir müssen raus aus unseren Blasen. Wir sitzen immer irgendwie zu Hause im Wohnzimmer oder sind in unserem Ort unterwegs. Das gilt auch für mich. In meinem schönen West-Berlin sitze ich da in meiner Altbauwohnung. Ich gehe raus und treffe Menschen, die sind meiner Meinung. Ne? Dann denke ich, ach, mir geht's aber gut. Und so, ich in meiner Meinungsblase. Und geht uns allen so. Das ist total gemütlich. Aber um andere Leute zu verstehen, wie sie die Welt sehen, müssen wir da raus. Und das versuche ich mit den Filmen. Und das versuche ich auch, wenn ich hier bin und mit euch rede, hier in der Halle und so. Ich versuche das, auch wenn es total anstrengend ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen, egal ob in Ost oder West. Und dem Westen würde ich gerne sagen, irgendwie freut euch doch darüber, dass ihr mehr Wohlstand habt, mehr Vermögen habt im Durchschnitt. Freut euch doch darüber, dass ihr in einer liberalen Demokratie aufwachsen konntet. Und ihr müsst auch anerkennen, dass die Leute im Osten diese Möglichkeiten so nicht hatten, dass die einen sehr viel schwierigeren Weg gegangen sind mit sehr viel mehr Brüchen und sehr viel mehr Verunsicherungen. Und das ist das, was ich denen immer mitgebe, dass sie das einfach mit einkalkulieren müssen, nicht immer nur fragen, was ist da los, was ist da los. Das ist viel, viel zu einfach und das ist auch verhängnisvoll, weil sie können nicht den Osten versauern lassen und sich dann darüber wundern, warum auf einmal irgendwo möglicherweise im Worst Case aus meiner Sicht ein AfD-Ministerpräsident sitzt im Ostland. Das geht nicht. Das ist zu simpel und das ist dann nicht die Schuld des Ostens, sondern das ist auch das Vergehen und die Nachlässigkeit des Westens, definitiv.
Mir wurde gerade gesagt, wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Dementsprechend daran noch anschließend eine Frage, kann denn beim Lösen auch ein Ostbeauftragter helfen, den sich die Bundesregierung leistet, in der ja selbst kaum ostdeutsche Backgrounds zu finden sind?
Es ist ein Problem, dass in der Regierung so wenig, dass die Regierung selbst so wenig ostdeutsch ist. Und es wird ja von vielen also wahrgenommen, Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, dass wir den noch brauchen. Das wird dann sozusagen als Symptom des ganzen Erkrankens irgendwie gesehen. Ich finde, der ist gut da, der macht einen super Job, der ist wahnsinnig unterwegs, der mischt sich in unheimlich viele Debatten ein und der macht seinen Job gut. Dass zu wenig Ostdeutsch in der Regierung ist, das ist ein Problem und das führt natürlich dazu, dass die Regierung ihre Antennen immer eher nicht Richtung Osten ausrichtet oder vielleicht zu wenig oder immer wieder dahin getrieben muss. Und ich glaube, das ist ein Problem. Wir können aber auch nicht sagen, wir bauen jetzt eine Ostquote und schreiben die ins Gesetz. Das ist ja Quatsch. Wer ist denn Ostdeutsch? Meine Kinder, also ich bin mit einem Wessi verheiratet. Was sind die? Sind die Ost- oder Westdeutsch? Wenn eine Kölnerin seit 25 Jahren in Leipzig lebt, ist die dann Ost- oder Westdeutsch? Also eine Ostquote ist ja allein rechtlich irgendwie überhaupt nicht realistisch und überhaupt nicht durchsetzbar. Wir müssen, und das versuche ich auch in meiner Arbeit in Köln und Hamburg und sonst wo, das Bewusstsein dafür schaffen, dass der Osten wichtig ist und dass man, wenn es um die nächsten Wahlen geht, nicht nur mit Stuttgart und mit NRW redet, sondern mit uns hier im Osten auf Augenhöhe. Das sozusagen empfinde ich als meine Aufgabe und das treibe ich voran. Und ich kann nur Leute in meiner Generation, aber auch Ältere dazu bringen, sozusagen diese Gespräche zu führen. Und das gelingt nicht jedem gleich gut. Und das mag auch irgendwie naiv um die Ecke kommen. Aber für mich besteht die Arbeit daraus. Und ich würde sagen, ich in meiner Generation, einige von uns ernten jetzt auch schon erste Früchte. Ich sehe eine Entwicklung. Und die ist zu langsam und die kommt zu spät. Und die kann dem Schmerz und der Wut vieler nicht komplett entgegentreten. Aber es gibt eine Entwicklung und ich führe die Debatten auch damit im privaten Kreis, dass Ältere zu mir sagen, nein, es passiert nichts, die Westdeutschen befördern sich immer nur selbst. Es wird immer so bleiben, der Westen hat viel mehr Vermögen, wir rücken nie auf, wir kommen nie ran. Das, was ja auch Dirk Oschmann in seinem Buch, in dem vieles faktisch ja richtig ist, ich glaube nur, wir kommen damit nicht ans Ziel, also mit dieser, wir halten die strukturellen Ungleichheiten immer so hoch, sondern es gibt so ein starkes Selbstbewusstsein und so ein starkes Ostbewusstsein, ein gutes, wenn wir immer sozusagen in diesen Vergleich zum Westen, in diese Abgrenzung vom Westen, was der Westen aber und so, dann tappen wir immer in diese Falle, in der wir auf einmal wieder die doofen Ossis sind und immer wieder in diese Rechtfertigungsmühle kommen. Und ich kann nur dazu aufrufen, sozusagen, dass das, was gut ist, hochzuhalten und das gute Bewusstsein zu stärken. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir alle diese friedliche Revolution, die wir erleben durften und erlebt haben und selbst initiiert haben, auch zu unserer Lebensleistung zählen und nicht irgendwie als etwas abtun, was irgendwie passiert ist und danach kam die große Verunsicherung und das große Leid, sondern wir müssen einfach das zusammenholen, was gut ist und was uns gefällt und das, wie wir unser Leben gestalten wollen und nicht immer nur dieses Identifizieren über Abgrenzung zum Besten. Das tut uns nicht gut. Und das ist auch ein kleiner Appell. Ich weiß, es ist alles schwer umzusetzen, aber ich glaube, es gibt viel Gutes im Osten. Wenn ich durch den Osten fahre, durch meinen Osten, dann sehe ich das auch und ich bin gerne da. Und es tut mir weh und es tut mir leid, sozusagen, wenn sozusagen dieses alte Frontendenken sich immer verhärtet und auch immer weitergeführt wird. Ich glaube, wir alle müssen ein bisschen mehr dagegen arbeiten. Und wir alle können ein bisschen mehr dagegen arbeiten. Jetzt wird es so pastoral. Es tut mir leid.
Gutes, ja.
Das ist jetzt so ausgefranst. Ich hätte eher zum Punkt kommen müssen. Ach Mann. Aber jetzt ist die Zeit wahrscheinlich auch um. Jetzt habe ich sie endgültig
Sie können es jetzt am Touchstand gleich besser machen. Die neue Entfremdung, ja. Warum Ost- und Westdeutschland auseinanderdriften, was wir dagegen tun können, erschien bei Kiepenheuer und Witsch. 256 Seiten zum Preis von 24 Euro. Lohnt sich, meine Meinung. Vielen Dank, Jesse Wellmer.
Dankeschön. Sorry fürs zu lange Quatschen.
Noch mehr Literatur gibt's bei MDR Kultur und in der ARD Audiothek.